Wir sind
links
und launisch
mit Josefine Ortlieb
und Kira Braun. Hallo ihr Lieben, es ist Montagabend und ich warte auf die liebe Kira, weil heute sind wir wieder live auf Instagram, aber auch gleichzeitig links und launisch und nehmen das Ganze hier auf, damit alle zuhören können. Ich weiß, die Plattform scheint heute ein bisschen veraltet. Wir hoffen trotzdem, dass ein paar Leute zuschauen und dabei sind. Jetzt warte ich nur noch auf die liebe Kira. Hoffe, es geht euch allen gut und kann nur noch mal sagen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch hier in den Chat stellen. Ansonsten hat die Kira heute ja bestimmt Fragen an mich. Da sagt schon der erste Hallo, hi, schön, dass ihr dabei seid. Ja, solange wir auf die Kira warten, könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen. Aber das wird hoffentlich gleich. So lange habe ich noch nie auf die Kira gewartet. Aber so ist das manchmal. Kann es auch nicht immer klappen. Tja, was soll ich euch jetzt erzählen? So allein hier ist das ganz schön komisch. Aber das wird bestimmt, wenn die... Ah, da ist die Kira. Jetzt warte ich noch auf die Kira und hoffe, dass sie gleich kommt. Hallo Kira.
Hallo Fine.
Weil das muss aber ganz schön auf die...
Ganz schön lang warten lassen. Ich habe ein Problem mit meinem Mikro gerade. Irgendwie zeigt es mir nicht an, dass es aufnimmt.
Oh, wow, wow.
In meiner App. Ich brauche also noch eine kleine Sekunde, um das hier mal einzufädeln. Ich wollte dich aber tatsächlich nicht so lange alleine lassen, hatte richtig schlechtes Gewissen schon. Und die ganze Zeit, nee, hoffentlich
ist sie noch nicht bereit. Dein Mikro blinkt auch gar nicht, ne?
Ich sehe. Doch, also... es blinkt grün.
Ah ja, okay.
Aber cool. Irgendwie sehe ich nicht, dass das mit der Spur funktioniert. Also ich sehe meinen Ausschlag nicht.
Okay.
Das gibt's doch nicht.
Das ist doch echt verflucht, ist das doch.
Ja, irgendein Problem muss irgendwie immer sein. Naja, wie geht's dir denn?
Gut, gut geht's mir. Ja, irgendwie sitzungsfreie Woche, aber trotzdem ganz schön was zu tun. Und bei dir?
Mir geht's auch gut. Ich muss sagen, mir fällt heute ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich habe das ganze Wochenende zu Hause verbracht, war noch am Lernen, weil ich im März noch zwei wichtige Klausuren habe. Und dann im Homeoffice noch zusätzlich hab ich das Gefühl, ich bin nur noch hier an meinem Tisch und sitze hier rum. Und da muss ich sagen, fällt mir gerade ein kleines bisschen die Decke auf den Kopf zum ersten Mal. Aber ich glaube, so geht's gerade auch vielen.
Ja gut, vielleicht ist heute Abend noch Zeit für einen kurzen Abendspaziergang oder sowas.
Das ja, das wäre voll schön.
Das holt einen ja manchmal dann raus aus diesem Homeoffice-Trott. Genau, ich wollte schon ein bisschen draußen, das tut echt gut.
Wie war deine Woche in Berlin eigentlich? Sah ziemlich stressig aus, was man so von dir mitbekommen hat.
Ja, aber auch ganz schön tough, aber so eine Sitzungswoche ist halt immer tough, ne? Aber bei mir kommen jetzt nochmal extra Plenumsdienste hinzu. Das heißt, als parlamentarische Geschäftsführerin darf ich vorne, das kennt bestimmt jeder von euch von Phoenix, so mit in der ersten Reihe sitzen, aber dann muss man auch immer ein Auge auf den Plenumsablauf haben, muss die Redner und Rednerinnen melden, muss bei Abstimmungen gucken, dass die gut laufen, dass die Fraktion sozusagen geschlossen abstimmt, was ja üblich ist. Und das erfordert von mir noch ziemlich viel Konzentration, weil das ja auch neu für mich ist. Vorher konnte ich mich immer auf die PGFs vorne verlassen und jetzt verlassen sich alle auf mich. Und das hat sich ein bisschen rumgedreht, aber ja, ist natürlich auch ganz gut, ne? Ich bin umgezogen
im Büro.
Genau, habe andere Büroräume und nicht privat.
Ja, ich dachte gerade schon, das wäre ein bisschen stressig.
Nee, genau, habe andere Büroräume und dadurch, dass alle sich zum Glück im Homeoffice befinden, bin ich manchmal da auch dann alleine und dann findet man auch nicht so schnell die Anbindung auch zu neuen Kolleginnen und Kollegen. Das ist natürlich schwierig, so ein Wechsel in Corona-Zeiten. Das muss man ja ganz klar auch sagen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Naja, diese Woche bin ich ja mit Fragen dran, habe heute auch schön den Tag dazu verbracht, mal zu schauen.
Oh, ich bin so froh, Kira, ehrlich
gesagt. So,
das ist heute mein Tag, heute
entspannte Woche. Ja. Ich kann voll verstehen. Und meine erste Frage, Fine, ist so ein bisschen an einen Tweet von dir heute angelehnt, nämlich die Frage, kennst du das Wort und die dahinterstehende Bedeutung FOMO?
Ich habe es heute gelesen, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen. Boah, das ist aber gemein, ey. Das hast du letzte Woche, da warst du top vorbereitet.
Aber ich helfe dir auch. FOMO, okay. Das ist eine Abkürzung aus dem Englischen. Und zwar von Fear of Missing Out. Und das beschreibt den Zustand, wenn es zum Beispiel etwas Neues gibt und in dir Ängste aufkommen, dass du es nicht mitbekommst, dass du nicht dabei bist, dass du nicht mithalten kannst. Das ist Fear of Missing Out und die Abkürzung auch im Deutschen wie im Englischen ist dann FOMO. Und ja, Fine, wie ist das so, wenn man einen Tag nicht am Handy ist und alles verpasst hat?
Oh Gott, ich kann euch, also wirklich, ich habe es dir schon so ein bisschen gesagt, aber es war echt ein krasses Wochenende. Also erstmal hätte ich niemals geglaubt, dass mir sowas passieren kann, dass ich mein Handy irgendwo liegen lasse.
Das kann ich dann natürlich bis jetzt nicht nachvollziehen.
Nee, wirklich nicht.
Wie kann das passieren? Und
ich habe es vor allen Dingen eine halbe, dreiviertel Stunde nicht gemerkt. Also auf der Fahrt zum Flughafen habe ich es nicht gemerkt. Ich habe es erst am Flughafen gemerkt, sonst hätte ich ja früher reagieren können. Ich muss aber auch sagen, dass ich dann so ein bisschen gemerkt habe, dass ich meinen Medienkonsum ein bisschen fokussiert habe. Also, dass ich halt ja dadurch mit meinem Laptop oder mit dem iPad nur noch wirklich sehr konzentriert Nachrichten mir angeguckt habe, auf die ich dann auch Lust hatte, Zeitungen gelesen habe, digital und nicht mehr sozusagen so alles ist reingeflogen. Und alles kam so in deinen Timelines rein oder über Nachrichten rein. Das fand ich schon, war was ganz, ganz anderes und eine neue Erfahrung, aber gar nicht so schlecht. Dadurch fokussiert man sich mehr und konzentriert sich halt auch mal eher auf Nachrichten, Informationen. Und das muss ich sagen, das habe ich echt so ein bisschen jetzt mitgenommen von dem Wochenende, dass das manchmal gar nicht so schlecht ist, dass man das Handy auch einfach zur Seite legt. Obwohl es schon ein komisches Gefühl ist, weil man ja eher befürchtet, dass man nicht auch irgendwas verpasst, sondern eine wichtige Information an einen kommen und so. Das ist schon
ja, und
schwierig.
Eine wichtige Funktion ist der auch wirklich entgangen, nämlich vollkommen. Die neue App Clubhouse. Hier richtig oldschool, dass wir heute auf Instagram unterwegs sind. Hat sich halt schon ein bisschen schier angefühlt. Du bist jetzt mittlerweile auch dabei, oder? Du hast deinen Missstand vom Wochenende sozusagen aufgeholt und
direkt. Also heute Morgen hat der nette Mann von der DHL geklingelt und hat mir mein Handy gebracht, weil das kam dann per superschnell Express nach Saarbrücken. Und das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich, mich um diese neue Plattform zu kümmern, um mir das mal genauer anzugucken, weil ich schon irgendwie gemerkt habe, da gibt es gerade einen krassen Hype.
Und ja,
ich musste
total
ja
krass.
Unbedingt wissen, was dieser Hype bedeutet. Ich habe heute auch schon viele, ich sag mal, kritische Stimmen gehört, die an vielen Stellen, glaube ich, auch richtig sind. Also die Frage ist, ne, welche Zugänge hat man? Also man kann ja nur mit Einladungslink rein und man kann auch, wenn man drin ist, nur zwei Leute einladen, wenn ich das so heute in der Kürze richtig verstanden habe. Und das ist natürlich schon so eine Verknappung und dadurch ist der Hype vielleicht auch nochmal mehr entstanden, weil man dadurch ja ein Privileg hat, indem man ausgewählt wird, so einen Einladungslink zu bekommen. Und naja, ist jetzt nicht gerade die Grundidee, die ich von so einer Plattform habe, weil ich finde eher, dass sie dann für jeden zugänglich sein sollte. Vor allen Dingen, wenn es halt so eine Debattierplattform ist, dann sollten doch wirklich alle mit debattieren können. Man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Also das finde ich ist schon, sollte man sich genauer angucken.
Genau, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die noch nicht mitbekommen haben, was Clubhouse ist oder noch mit sich die App runtergeladen haben. Und zwar ist es eine audiobasierte Plattform, also nicht wie hier jetzt, wo ihr die schönen Bilder von Josephine und mir sehen
Wunderschön.
Könnt, sondern ihr müsst euch da komplett auf unsere sehr schönen Stimmen vertrauen. Naja, wie auch immer. Und man kann aber im Gegensatz zu einem, mit Anführungszeichen, normalen Podcast, was ich ganz cool finde, Leute noch dazu nehmen und halt irgendwie eine breitere Diskussion anstoßen. Das heißt jetzt zum Beispiel, als ich zum ersten Mal auf der Plattform war, war es so ein Politik-Talk und da waren am Anfang ein paar Leute drin, die ich kenne. Und später war dann zum Beispiel Christian Lindner dabei, Carline Moore aus dem Willy Brandt-Haus, also Leute, die wahrscheinlich im Normalfall gar nicht so miteinander einen Podcast gemacht hätten oder diskutiert hätten, weil man sich wahrscheinlich niemals kennengelernt hätte. Und das ist so ein bisschen das Spannende daran, dass man einfach neue Debatten kennenlernen kann. Aber du hast es auch schon gesagt, es bringt einige Nachteile mit sich. Es ist zwar momentan so, wenn man keinen Einladungslink hat, dann kann man sich auf eine Warteliste sozusagen schreiben lassen, also die App runterladen und sich registrieren. Und ich weiß nicht, nach welchen transparenten Kriterien das funktioniert oder nicht funktioniert. Jedenfalls kriegt man manchmal in der App angezeigt, dass ein Freund auf der Warteliste ist und dann kann man die Person reinholen, ohne dass man noch eine Einladung frei hat. Also das scheint
Okay.
auch zu funktionieren, genau. Aber du hattest ja gerade schon gesagt, es gibt auch noch andere Gründe, die dagegen sprechen. Ich finde es ein bisschen doof, dass es halt nur für iOS ist. Das heißt, wer ein Android-Handy hat, kann halt überhaupt nicht mitmachen bisher. Und dann ist es natürlich auch wieder so, wenn man der Plattform beitritt, wählt man ein bisschen aus, was sind so die, ja, die Vorlieben, für was interessiert
Special
man sich,
interests.
das kennen wir ja alle von anderen Plattformen schon. Und dann bist du natürlich auch schon ein Stück weit wieder in deiner Filterbubble drin, wo natürlich dann auch dir Talks angezeigt werden, die für dich relevant oder interessant sein könnten. Das heißt, so ganz über den Tellerrand drüber hinausschauen ist es am Ende auch doch nicht. Also
Ja, und
deswegen
ich
bin ich
finde,
mal gespannt.
genau, und ich finde auch die Frage spannend, wie das dann moderiert wird. Also nicht im Sinne von, wer ist dann der Moderator in solchen Räumen, sondern auch, wie du sagst, wie können zum Beispiel auch Rechteblasen dann dort entstehen und sich gegenseitig vielleicht auch mit nicht so ganz legalen Inhalten dort unterhalten und debattieren, was ja bei Facebook inzwischen schon besser geworden ist, bei Twitter auch schon besser geworden ist, dass man das halt reguliert, also von Seiten der Plattformbetreiber aus. Und da habe ich noch so ein bisschen die Sorge, dass das dort ein bisschen schwieriger wird, das zu, weil es ja auch geschlossene Räume gibt, wenn ich das richtig sehe, und es gibt offene Räume.
Genau,
Also
so ist
das finde
es.
ich noch so ein bisschen, wobei ich auch heute mitbekommen habe, dass die natürlich auch Geschäftsbedingungen haben und Verhaltensregeln haben, gegen die man nicht verstoßen darf. Und ansonsten wird man von der Plattform entfernt. Und das fand ich eigentlich
Genau.
derjenige, der dich eingeladen hat, auch. Also das heißt natürlich, du denkst schon dreimal drüber nach, wen du einlädst.
Genau.
Aber das ist so eine Frage, die für mich noch offen geblieben ist. Ich habe heute bei Twitter gelesen, dass das, was wir jetzt kennen, noch eine Beta-Version ist und
Genau.
dass die sich auch noch mal weiterentwickeln soll und dass deswegen auch der Zugang beschränkt ist. Aber das hört sich ja, wenn man schon solche Regeln gefunden hat, nicht so an, als wäre der Zugang langfristig geplant, dass der geöffnet wird.
Genau, es ist so, es sind momentan erst 12 Mitarbeitende, davon ist auch keiner in Europa, sondern alle in den USA. Und die haben sozusagen das gerade vor kurzem, erst vor ein paar Wochen gelauncht und hatten da nur einige Friends von sich halt eingeladen. Und so ging das dann langsam weiter, bis der Hype jetzt am Wochenende erst so richtig auch hier bei uns angekommen ist. Und ich hatte jetzt auch den Kritikpunkt gelesen, wobei ich den auch auf mehrere Plattformen anwenden kann, dass es natürlich für Gehörlose besonders schwierig ist, einen Zugang zu finden, weil du hast keine Untertitel, du hast in keiner Weise irgendwie die Möglichkeit, Menschen mit so einem Handicap irgendwie zu integrieren auf die Plattform. Und das ist aber auch was, was man ja auf vielen Plattformen sagen kann. Facebook ist da besser, weil es natürlich viel über Texte lebt einfach. Aber auch hier auf Instagram zum Beispiel, unser Talk gerade ist ja auch nicht barrierefrei, leider. Also wir haben jetzt gerade, wenn man nicht besonders gut Lippen lesen kann, auch keine Möglichkeit, dass man uns ohne Ton zuhören kann. Und da müsste man halt überlegen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da auch einen Zugang zu schaffen, um es einfach ja ein Stück weit inklusiver zu machen auch.
Ja, obwohl diese Debatte gibt es ja auch bei Podcasts, ne? Und da gibt es auch noch wohl keine klugen Programme, die einfach Podcasts
Das wäre
transkribieren
ziemlich
können.
gut, ja,
Das
das
wäre halt,
stimmt.
ne, also das kann man sich fast nicht vorstellen, dass das sozusagen in unserer krass digitalisierten Welt nicht geht. Aber bei Podcasts, die das machen, die machen das ja auch erst im Nachhinein. Das heißt, es gibt sozusagen auch keine Live-Transkription Transkription in dem Moment. Das habe ich auch tatsächlich in meinem Leben auch erst wenige Male bei Veranstaltungen gesehen, solche Live-Transkription, dass dann wirklich eine Person anwesend ist, die auf einer großen Veranstaltung dann auf einem Lesefeld an der Seite das mitschreibt, sozusagen. Damit Menschen das dann auch, also das Gesagte auf der Veranstaltung auch nachvollziehen können. Das habe ich aber wirklich tatsächlich noch nicht auf vielen Veranstaltungen gesehen. Also
Das kenne ich
da
auch
haben
gar
wir
nicht,
echt,
muss ich sagen.
ja, das
Ja.
ist krass. Also ich glaube auch, dass die sozusagen so Erkennungs Software haben und dass die dann nur noch verbessern, weil die Software halt noch nicht alles versteht und dass die Personen, die da dran sitzen, verbessern das noch. Das ist ganz spannend, aber da haben wir echt noch einen langen Weg vor uns, damit das für
Das
alle gleich
stimmt.
zugänglich ist. Das muss man ja ganz, ganz klar sagen. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe da jetzt, glaube
Ob
ich, die
sich
Woche
auch
auch noch.
durchsetzt.
Ja, genau. Und ich habe da, das ist immer das, ob dieses Internet, ne, das frage ich mich ja oft. Aber genau, ich habe die Woche jetzt auch noch irgendwie voll Bock, in diesen ganzen Räumen rumzuspringen. Wobei ich mein Verhalten da auch, glaube ich, man ja dann genauer angucken muss. Ich bin halt eine krasse Podcast-Hörerin, also wirklich so übertrieben, so 8 Stunden am Tag mäßig Podcast-Hörerin, immer.
Krass.
Und immer nebenbei, während ich arbeite und so. Und dann muss ich aber aktiv nichts machen. Und diese Plattform lebt ja davon, dass man sich dann auch einmischt in die Debatten und so. Und
Ja,
ob
da
es.
habe ich heute eine spannende Erfahrung mitgemacht, weil ich habe mich halt auch gefragt, wie das ist. Man kann ja eigentlich als Zuhörer rein und die anderen sehen dann, dass du da bist. Aber im Prinzip kannst du es dann ja auch weglegen und zuhören, einfach was anderes machen, wie auch
Ja,
immer.
klar.
Jetzt war ich aber heute in einem Talk drin, wo auch Kevin Kühnert als Zuhörer war. Und leider habe ich die ersten Minuten verpasst, aber anscheinend wurde Kevin Kühnert gefragt, ob er was sagen möchte. Und dann war ich jedenfalls erst dabei, als Kevin gerade das Wort ergriffen hatte und hat dann dabei auch nochmal gesagt, dass es für ihn auch ganz cool wäre, manchmal halt nur in der Rolle des Zuschauers zu sein, aber dass man gerade als Politikerin oder als Politiker, aber auch als bekannte Journalistin oder Journalist einfach oft in die Verpflichtung gebracht wird, sage ich mal, ein Grußwort zu halten, wenn man irgendwo hinkommt, zum Beispiel, wenn man auf eine Messe geht und sich eigentlich informieren möchte, wird man auch schnell auf eine Bühne gestellt, soll noch kurz was zu dem Thema sagen. Die Meinung wird dann abgefragt, zum Beispiel von der SPD dahinter, von Kevin Kühnert selbst, wie auch immer. Und dass es aber auch manchmal schade ist, weil man dann nicht selber die Möglichkeit hat, als Konsument auch einfach mal zuzuhören oder selber was zu lernen. Und das ja schon ein anderes Gefühl ist, das ist bei mir auch bei Veranstaltungen so, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, oh, auf gar keinen Fall muss ich da was machen, super, geht man da ja auch anders hin, als wenn man weiß, oh, jetzt gleich muss ich ein Grußwort halten, wie auch immer. Weil dann bereitet man sich ja anders vor und kann es anders für sich irgendwie wahrnehmen, sag ich mal. Und das Gleiche kommt dann ja auch
Ja.
bei so einer Plattform irgendwie, wenn man dann sieht, Josephine Ortlieb ist dabei als Zuhörerin und du musst immer in Anführungszeichen Angst, was ein viel zu starkes Wort ist, aber das Gefühl haben, oh, vielleicht erwartet gleich jemand, dass ich meine Meinung dazu sage, dann musst du viel eher immer zuhören, dir dabei Gedanken machen und kannst halt nicht, wie bei einem Podcast, wo du weißt, die Sache ist passé, ne, das ist gelaufen, einfach nur zuhören. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf Leute, die sich nicht freiwillig melden und es dann auch gut sein lassen. Oder,
Ja,
Inge, was meinst
oder
du?
es führt halt am Ende dazu, dass Menschen, die halt schneller erkannt werden in solchen Räumen, dass die sich dann nicht mehr tummeln. Also dass es dann am Ende doch wieder nur dazu führt, dass du nach Terminkalender sozusagen mit irgendwem ausmachst, wir sind zusammen in diesem Raum um 21 Uhr oder so, ne? Also sozusagen das, was jetzt die letzten ein, zwei Tage, was ich mitbekommen habe, in der Zeit, wo ich mein Handy wieder hatte, passiert ist, ist ja, dass sozusagen Spitzenpolitiker, sehr bekannte Persönlichkeiten, Menschen aus Film und Fernsehen einfach spontan diese App aufgemacht haben, in irgendeinem Raum waren und gesagt, hallo, hier ist der Thomas Gottschalk oder was weiß ich, oder hallo, hier ist der Kevin Kühnert. Ich glaube, das wird sich wieder verlaufen, weil du als solche Person, die irgendwie ein öffentliches Amt bekleidet oder ne, in der Öffentlichkeit steht, boah, das schaffst du ja auch gar nicht. Also du willst ja auch gar nicht immer die Performerin
Ja,
sein. Und deswegen kann ich mir
genau.
vorstellen, dass es dadurch wieder der Zugang sich verändert. Weißt du, dass dann wieder alle doch nur kommen, wenn sie gerade, ah ja, gut, da mache ich einen Termin mit der Kira zusammen, dass dann Kevin sagt, okay, da hat die Kira mich angefragt oder da gehe ich dann da rein in diesen Raum, aber sonst treibe ich mich nicht auf dieser App rum, obwohl er das vielleicht auch sonst machen würde, wenn er vielleicht eher mal, ja, bei einem Talk, was weiß ich, zu, keine Ahnung, Bioökonomie zuhören will,
Ja, weil
weil
es spannend ist.
Bioökonomie nicht sein Thema ist und er sich darüber
Ja.
mal informieren wollte. Das ist
Ja.
nämlich der Grund, warum ich so viele Podcasts höre, weil ich einfach, keine Ahnung, manchmal auch so komische Special-Interest-Themen habe, wo ich einfach viel zu wissen will, ohne dass ich diejenige bin, die sich damit einmischt. Und das ist, glaube ich, das wird total spannend sein, wie sich das entwickelt auf dieser Plattform. Aber deswegen,
Ja.
ich finde, das ist noch irgendwie eine große Testversion.
Genau. Und bisher ist es ja auch so, du hast eine ganz andere Intimität noch auf den Plattformen. Darüber, dass es halt über Einladung gelaufen ist, war gerade Anfang, ist jetzt Samstagnacht und Sonntag zum Beispiel, war es ja so, dass es so schon eigentlich eine vorgefertigte Bubble war, wo man sich weitestgehend kennt. Also ich sage jetzt mal nicht kennt im Sinne von, wir haben schon mal einen Kaffee zusammen getrunken, sondern kennt im Sinne von, oh, den habe ich schon mal gehört oder den kenne ich von Twitter, kennt, ne? Und da war es dann so, da waren dann in Chaträumen 150, 200 Leute. Heute Mittag war ich jetzt in einem, da waren über 1000. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Bei 30 Leuten kann man ja auch viel eher mal die Hand heben, dass die Wahrscheinlichkeit ja auch größer, dass man was sagen kann. Während bei 1000 ZuhörerInnen ist ja eigentlich genauso ist wie bei einem großen Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Meinung sagen kannst und auch, dass die Qualität erhalten bleibt, wenn sich jeder vorstellt, dann verliert es ja auch an Spannung. Und deswegen
Ja,
glaube
aber
ich,
ich
könnte
finde,
Potenzial
also
auch verloren gehen.
genau, aber ich hab, also ich finde schon auch, dass es voll cool ist, wenn es einen Raum gibt, wo wir alle gemeinsam, ich habe das eben gehört, denken können. Also einfach mal sozusagen, wo nicht Politiker hingehen, um zu sagen, die SPD macht das, macht das, macht das und macht das, sondern wo wir halt mal Themen halt einfach in den Raum werfen können und mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
Ja, das ist cool.
Das ist halt mega geil, aber das wird halt dadurch, dass wenn du dann immer sozusagen irgendwen rausnimmst und den wiederum auf so ein Bündchen stellst und sagst, hier, die Verena Huppertz hat das eben auch geschrieben, ne, sagst so, du bist jetzt die Politikerin, du stehst jetzt vorne auf der Bühne und die 1000 Menschen, die mit in diesem Raum sind, sind die Zuschauer. Also sozusagen, wenn man auch nie die Rollen aufbricht, dann ist diese Plattform auch nicht mehr so spannend, wie sie sein könnte. Also da wünsche ich mir echt, dass sich das vielleicht eher so entwickelt, dass es nicht so ist, dass wir nur wieder sozusagen so Bühnen für einige wenige haben.
Das stimmt. Also ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen mal noch mitbegleiten. Aber auch einfach, weil ich eine Person bin, die ganz stark von diesem FOMO betroffen ist. Und ich da auf jeden Fall Interesse dran habe, mal zu schauen, was für coole Gespräche oder auch was für neue Leute man mal kennenlernt. Und jetzt haben wir gerade 7:30. Wir hatten ja gesagt, also nicht ganz 7:30, aber dass wir später auch noch auf Clubhouse ein bisschen reden wollen. Und bis wir dann fertig sind, wird es ja wahrscheinlich ein bisschen später sein, Fine. Und meine nächste Frage würde in die Richtung gehen. Wann warst du das letzte Mal nach 22 Uhr spazieren?
Also tatsächlich ist die Frage ja eher, wann ich das letzte Mal nach 22 Uhr noch wach war.
Stimmt. Ach, Fine, ich vergesse das immer. Da sind wir so
Von
unterschiedlich,
daher,
ja.
ja. Von daher, ich weiß es aber ziemlich genau, wann ich das letzte Mal so spät spazieren war an Silvester. Da bin ich so um 10:30 noch mal raus, weil ich diese Stimmung irgendwie. Ja, sorry. Ja, weil ich diese Stimmung irgendwo fühlen wollte, wie sich so ein Silvester in Saarbrücken anfühlt unter Corona-Bedingungen. Und das war das letzte Mal, wo ich wirklich ultra. An dem Tag war ich auch so lang. Ich war bis um, also bis nach 12 wach. Ne? Muss man halt auch mal so offen sagen, wie es ist.
Krass, Fine, da hast du. Und
Ja.
sorry, bevor wir bei dem Thema weitermachen, du gehst schon eigentlich immer vor 12 ins Bett, ne?
Ja, ich gehe meistens vor 10 ins Bett, ja.
Krass. Das finde ich so beeindruckend. Mir gelingt das nie. Auch wenn ich mir sage, ich gehe früh ins Bett, bin ich mindestens, also 22 Uhr vorher gehe ich nie ins Bett und eher auch so 11:30, 12.
Ja?
Einfach, weil ich ja abends
Ja.
gern die Quality Time genieße. Und tatsächlich gehe ich auch abends im Moment ganz gerne noch mal raus, weil
Ah,
erstens weniger
cool.
los ist und zweitens, weil ich dann, das habe ich dir ja schon mal erzählt, ich kann immer erst so richtig Feierabend machen, wenn alles fertig ist. Erst dann komme ich so richtig runter. Und dann ist es halt oft irgendwie 21 Uhr, wenn man dann zum Beispiel abends noch Sitzungen hat, irgendwelche Zoom-Calls oder auch unser Live, was ich nicht als Arbeit empfinde, aber trotzdem ist danach ja erst Feierabend. So, und dann gehe ich halt gerne noch eine Runde um den Block, um einfach mal rauszukommen. Beim Homeoffice kommt man ja nicht so oft raus. Und das wird ja gerade ein bisschen diskutiert, ob das in Zukunft auch weiterhin möglich sein soll, weil jetzt ja morgen bei der Schalte der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und der Kanzlerin ja auch eine Ausgangssperre zur Debatte steht. Und da würde mich natürlich interessieren, auch Fine, wenn du wahrscheinlich von einer nächtlichen Ausgangssperre nicht betroffen wärst und das an dir
Nee,
vorbeigehen
tatsächlich nicht.
würde, wie du dazu stehst. Glaubst du, das ist eine sinnvolle Maßnahme, die wirklich was beim Infektionsgeschehen verändern kann?
Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie dafür, dass das nochmal was verändert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz offen dafür war, dass man Sperrstunden in Gastronomien und Kneipen, als sie noch offen hatten, befürwortet habe. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber diskutiert, weil ich schon nachvollziehen konnte, dass sozusagen mit jeder Stunde und jedem Bier irgendwie sozusagen das Verhalten sich verändert und dass man da vielleicht auch nicht mehr sozusagen ganz, wie soll ich das sagen, regelkonform ist so ein doofes Wort, aber dass man sich halt nicht mehr ganz dementsprechend verhält so. Das fand ich schon im Sommer noch voll okay, dass man gesagt hat, man lässt jetzt die Läden nicht die ganze Nacht auf und man setzt da irgendwie einen Schlusspunkt. Das fanden viele auch nicht gut. Aus meiner Perspektive war das okay. Deswegen nicht nur, weil ich immer so früh ins Bett gehe, sondern weil ich es auch inhaltlich gut nachvollziehen konnte. Und bei dieser Ausgangssperre, also die Frage ist für mich, was tun, also was will man damit verhindern? Dass Leute nachts noch spazieren gehen? Ja, eher nicht, sondern eher, dass Leute noch nachts noch Freunde besuchen gehen und dass man noch irgendwie, keine Ahnung, viele Kontakte hat. Das ist ja eigentlich der Grund von allen Maßnahmen. Und wenn ich mich so umgucke und mich so umhöre, habe ich nicht den Eindruck, dass man damit den richtigen Punkt setzt. Ich war am Wochenende meine Mutter besuchen, die weiß nicht, ob bekanntlicherweise, aber die auf jeden Fall in Frankreich lebt, hier direkt über die Grenze. Und da musste ich dann halt auch um 5:30 nach Hause gehen,
Ja, genau.
weil ab 6 Uhr dort, also 18 Uhr dort die Ausgangssperre gilt. Und wir haben uns dran gehalten und ich habe es jetzt auch nicht so als so schlimm empfunden und meine Mutter empfindet es auch nicht als schlimm, aber die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme, man müsste ja wissen, dafür müsste man ja wissen, wie viel Ansteckungen gibt es nach 18 Uhr oder sowas. Also das ist ja genau der Punkt, ne? Also man bräuchte ja irgendeine Basis für solche Entscheidungen, die schon krass sind. Also weiß
Genau,
nicht,
ich
ne?
glaube, man sollte sowas auch immer auf validen Daten, gerade weil es auch eine tiefe Grundrechtseinschränkung ist, zu sagen, man darf zum Beispiel, ich habe jetzt 22 Uhr einfach mal in den Raum gesetzt, ich weiß nicht, ob es überhaupt zur Debatte steht, ob es um 20 Uhr oder 18 Uhr geht, wie auch immer.
Keine
Jedenfalls finde
Ahnung.
ich, ist das schon eine, ein starker Eingriff in die Grundrechte. Und ich finde, dafür braucht man echt eine gute Datenlage, wie viel Infektionsgeschehen denn nach dieser Uhrzeit und auch durch zum Beispiel Spaziergänge, weil viel anderes ist ja nicht mehr möglich, auch passiert. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch wirklich sagen, finde ich es schwierig, Maßnahmen, deren Sinn sich nicht direkt erschließt oder die vielleicht gar nicht im Empfinden der Bürgerinnen und Bürger sinnhaft sind, zu beschließen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass auch ein Stück weit die, mir fehlt das richtige Wort gerade, die Akzeptanz für manche Maßnahmen noch fehlt. Und ich glaube, wenn wir da weiterhin wollen, dass Menschen sich daran halten und auch verstehen, warum was wie entschieden wird, muss man genau erklären können, warum man zum Beispiel eine Regelung wie die Ausgangssperre trifft. Und das sehe ich gerade nicht, weil wir haben ja gerade schon gesagt, es ist nicht so wirklich ersichtlich, dass da ein großes Infektionsgeschehen passiert. Und es gibt da keine Zahlen, die irgendwie darlegen, wie Ansteckungen nach 18 oder 20 Uhr in der frischen Luft zustande kommen. Und ich glaube, so lange ist es sehr gefährlich, eine solche Maßnahme zu beschließen und damit Vertrauen ein Stück weit zu verspielen.
Ja, wobei klar ist, es geht ja nicht um die frische Luft, ne? Das ist ja immer so ein bisschen doof. Also es geht ja wahrscheinlich, dass die Menschen von A nach B zu irgendwem gehen.
Das kann
Ich
gut
muss
sein,
sagen, dass,
natürlich.
ne, klar, das ist eigentlich, also würde ich jetzt mal behaupten, die Idee dahinter, aber ich muss sagen, dass, wenn ich mich so an früher zurück erinnere, fand ich diese Aussage zu sagen, okay, geh halt einfach nur raus, wenn du einen triftigen Grund hast. Und natürlich ist ein triftiger Grund, spazieren zu gehen oder frische Luft zu schnappen, aber sonst gehst du halt einfach nicht raus. Das hat für mich halt einfach mehr Sinn gemacht, weil
Ja.
das, ne, verhindert halt einfach wirklich Kontakte, ja. Und also es wird wird sehr schwierig. Ich finde, diese Maßnahme ist nicht die richtige. Ich würde mir wünschen, dass man halt wirklich eher nochmal über diese Homeoffice-Quote nachdenkt, was man da machen kann.
Ja.
Was man da den Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vielleicht auch einfach, ne, noch zusätzlich auferlegen kann oder welche Anreize man schaffen kann. Ich weiß es nicht genau, um Homeoffice sozusagen für alle, die können, zu ermöglichen, weil dann hast du morgens die Busse leerer, nachmittags sind die Busse leerer, die Menschen gehen nicht in große Bürogebäude und so. Also es würde für mich total Sinn machen und da wäre ich auch eine totale Verfechterin, weil ich glaube immer noch, wir müssen, glaube ich, echt noch mal ein bisschen gucken, wie wir noch runterkommen von diesen hohen Zahlen, obwohl sie heute irgendwie ein bisschen verwirrend waren. Ja, weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast. Ja. Und also tatsächlich wünsche ich mir, dass die morgen keine Ausgangssperre beschließen, sondern eher Maßnahmen dahingehend, dass die Menschen halt einfach vielleicht stärker von zu Hause arbeiten können und dass dieses Recht auch einfach in Anspruch nehmen können.
Ja. Ja, ich glaube, das wird auch am Ende der Schlüssel sein, um die Zahlen so richtig in den Griff zu bekommen. Wobei ich auch heute oft auf Facebook lesen konnte, dass Leute schreiben, die Zahlen gehen doch runter. Warum wird jetzt diese Bund-Länder-Schalte vorgezogen und warum soll es härtere Maßnahmen geben? Und da muss ich schon sagen, dass ich diese Virusmutation B117 sehr mit Ängsten entgegenblicke, weil ich habe jetzt mal zum Beispiel den Inzidenzwert aus Irland geschaut, der lag bei über 1000 oder auch in Großbritannien, wo wirklich auch das Gesundheitssystem komplett am Kollabieren ist, weil man diese Mutation, die sich viel, viel stärker verbreitet als das ursprüngliche Coronavirus, einfach nicht unter Kontrolle bekommt. Und das macht einen Unterschied, ob Deutschland von der Mutation betroffen ist, wenn wir eine Inzidenz von 70, 80 haben oder von 200, 300 haben im Bundesschnitt. Und ich glaube, deswegen kommt es auch darauf an, schon jetzt im Vorhinein zu schauen, dass es einfach, sollte die Mutation hier vermehrt auftreten, was in meinen Augen, glaube ich, auch eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, ohne dass ich jetzt irgendwie schwarz malen möchte, dass man dann einfach darauf vorbereitet ist und bis dahin versucht, die Inzidenzen runterzubringen. Also von daher bin ich sehr entspannt, wollte ich sagen, aber ich bin natürlich gespannt, was morgen beschlossen wird.
Klar. Und man muss ja auch mal einfach sagen, niemand, der da sitzt, trifft diese Entscheidung leicht. Ne? Das ist ja immer
auch
so.
Richtig,
und
ja.
Tatsächlich ist es so, dass auch jeder, der jetzt heute und morgen da sich unterhält mit seinen Nachbarn oder so, es besser weiß. Ne? Das ist ja auch klar, denken wir natürlich auch. Und es denkt ja irgendwie jeder. Und das ist halt super, super schwierig, solche Entscheidungen zu treffen. Was mich sehr bewegt hat, auch über das Wochenende, war die Frage, ne, auf welcher Basis passiert. Das heißt, das ist eben schon mal gesagt, ne, immer diese Frage nach, wie treffen die Entscheidungen, und ich würde mir schon wünschen, dass man dann morgen, wenn Entscheidungen getroffen sind, die notwendig sind, auch nochmal klarer drüber redet, ne, auf welchen Grundlagen diese Entscheidungen getroffen wurden. Das halte ich für sehr wichtig. Du hast diese Mutation angesprochen. Was bedeutet das eigentlich für uns? Mit welchen Zahlen wird da gerechnet, wenn die vollumfänglich in Deutschland angekommen ist? Und du, ne, das ist wahrscheinlich wirklich nicht zu verhindern. Ja, also dieses Virus kennt halt einfach nicht irgendwie, weiß nicht, ob es sich gerade in Deutschland oder in Großbritannien aufhält. Das muss man halt einfach so sagen. Und deswegen, also da braucht man, wir müssen einfach mehr drüber reden, ne? Was wir wissen, was sozusagen Grundlage von Entscheidungen ist, warum Entscheidung. Ja. Man denkt ja immer, okay, wir treffen eine Entscheidung und kommunizieren die Entscheidung. Es geht nicht darum, die Entscheidung zu kommunizieren, sondern es geht darum, den Grund dahin für die Entscheidung oder den Weg dahin zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist es jetzt echt noch, da sind wir alle die nächsten Wochen noch gefragt, irgendwie das zu tun, um irgendwie die Stimmung aufrechtzuerhalten, dass wir gemeinsam gegen dieses Virus ankämpfen.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Weil es einfach gerade morgen ansteht und ich es echt spannend finde, würde ich gerne noch einen Punkt in die Richtung ansprechen. Und zwar hat heute der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans gesagt, man müsste auch darüber nachdenken, ob man zum Beispiel den Bundesligaspielbetrieb wieder einstellt, weil es nicht nachvollziehbar sei, dass Kinder zum Beispiel nicht auf dem Bolzplatz spielen dürfen, aber die Bundesliga unbehelligt weiterspielt. Und ich muss sagen, natürlich, das klingt in erster Linie einleuchtend, wenn man das so hört. Aber auch da sehe ich es ein kleines bisschen anders und auch kritischer, weil ich mir halt denke, Bundesliga. Das sieht man jetzt nicht nur bei den ganzen Chatrooms auf Clubhouse. Das gibt den Leuten viel.
Gibt's da viele, okay.
Ja, das beschäftigt Leute in der Pandemie, lenkt ab. Und die Frage ist, wie viel Infektionsgeschehen geht am Ende tatsächlich von zum Beispiel Bundesligaspielen aus? Und wenn man diese Idee weiterspinnt, müsste man ja auch sagen, okay, dann können wir Talkshows nicht mehr machen. Dann müssten wir eigentlich die ganzen Daily Soaps einstellen, wo am Tag gedreht wird und Leute zusammenkommen. Und müssen eigentlich das gesamte Unterhaltungsprogramm, sage ich mal, einstellen, das damit zusammenhängt. Und ich glaube, das ist ja auch nicht das, was man am Ende irgendwie haben möchte. Weil auch hier ist die Frage, inwieweit beeinflussen Bundesligaspiele die Infektionslage, das Infektionsgeschehen in Deutschland?
Aber da hätte ich direkt eine Gegenfrage an dich. Also warum? Ja, also diese Bundesligaspiele oder auch hier, ne, 1. FC Saarbrücken, ich meine, ich bin großer Fan, das wissen jetzt auch alle. Warum ist es dann zum Beispiel nicht okay? Ich meine, die haben Schnelltests, die haben eine super enge Teststrategie. Warum ist es dann nicht okay, mit Schnelltests zu arbeiten und einen Club am Wochenende doch mal aufzumachen? Also, ne, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit dazu, so 40 € für so einen Schnelltest zu bezahlen, um dann wieder die ganze Nacht durchtanzen zu können mit Menschen um mich rum, die auch alle so einen Schnelltest haben. Warum ist das dann nicht okay? Also das muss man ja schon auch nochmal sozusagen so weit diskutieren. Also warum, und das ist halt einfach krass, die haben halt ein Go für ein Hygienekonzept bekommen, die Fußball-Bundesligen, sind ja mehrere, dass sie sich leisten können, und das finde ich auch okay. Also wie gesagt, aber die Frage ist, warum man das anderen nicht zugesteht. Diese Frage muss man schon stellen. Also da bin ich schon der Meinung, ich diskutiere über den Punkt mit super vielen Leuten und ich nehme jetzt bei dir die Gegenposition ein, weil es gerade so schön passt, habe aber auch schon die andere Position bei anderen eingenommen und finde, das ist echt so ein Punkt, der so eine grundsätzliche Debatte in dieser ganzen Corona-Pandemie darstellt. So, wer darf eigentlich was und warum?
Ja, und wo ist eine starke Lobby da und wo ist keine starke Lobby da? Das finde ich ist auch nochmal immer ein Stück weit spannend zu betrachten, wenn es um diese Frage geht, wer kriegt was erlaubt oder wo ist was erlaubt. Und da ist es, ist halt total off-topic, Fine, aber ich finde, da brauchen Kinder und Jugendliche, gerade wenn es irgendwie um Jugendzentren geht oder prekären Familienverhältnissen, die bräuchten eine stärkere Lobby. Und wenn man sich da mal so einsetzen würde, wie für Bundesligaspiele, dann wäre es richtig cool.
Ja, genau, weil das ist ja genauso, wenn ich das jetzt sage, das ist ja genauso populistischer Vergleich, wie jetzt zu sagen, naja, warum dürfen die Bundesligaspieler das und warum andere nicht? Also warum, ne, keine Ahnung, der FC St. Anual nicht. Also das ist ja, ne, also es ist immer total krass.
Gut, beim FC St. Anual halt mit Millionen Menschen im Fernsehen zuschauen. Wahrscheinlich ist das die ehrliche Antwort, ne?
Genau, aber wer weiß, wenn der FC St. Anual einen krassen Stream hätte, wer weiß, ja?
Nichts also, gegen der FC St. Anual an der Stelle, ganz klar.
Ne, also nee, du muss hast man nicht, ja auch mal klar so, sagen, ja. Ne? Also, und ich meine, ich habe mir jetzt ja auch zum Beispiel, es gibt so eine Sport-Streaming-Plattform, die ich mir jetzt extra für ein Jahr besorgt habe, um regelmäßig FC-Spiele zu gucken. Da wäre ich ja nie im Leben ohne Corona auf die Idee gekommen, das zu tun, weil ich dann halt immer im Stadion wäre. Ne? Also das ist ja auch klar, das dass ich jetzt weiterhin Fußball gucke. Ich muss aber echt sagen, das habe ich heute auch gelesen, die Frage hat mich vor ein paar Monaten stärker beschäftigt, also wo es sozusagen wirklich in dieser ersten Zeit, wo alle sozusagen noch voll erwischt waren von Corona und mal wirklich dann auf einmal die Bundesliga als erstes wieder spielen durfte, dachte ich schon, was ist denn hier los? So, also muss ich ganz klar sagen, da hat
mich das erinnere mich stärker. Wir hatten ja schon mal die Debatten drüber, da hatten wir auch unterschiedliche Ansichten.
Ja. Genau, da habe ich da viel stärker, da hat mich das dann wirklich so aufgewühlt. Was geht ab? Ja, was geht ab? Und jetzt so, da so nebenbei mal anzukommen und zu sagen, naja, sag mal, ich habe am Wochenende gemerkt, dass die Bundesliga eigentlich spielt. Was ist denn da los? Finde ich auch irgendwie schräg, ja. Also, es ist ein bisschen, wie du sagst, das läuft jetzt und die spielen jetzt und offensichtlich gibt es keine großen Infektionen. Was natürlich daran hängt, ist, dass die durch ganz Deutschland reisen und zum Teil ja auch durch ganz Europa reisen. Ich habe diese Debatte um die Handball-WM jetzt mitverfolgt. Da haben ja viele Spieler auch gesagt, sie machen das nicht. Also sie fliegen nicht ins Ausland, um an dieser WM teilzunehmen. Und das konnte ich auch total gut nachvollziehen. Also,
Ja.
ne? So.
Aber ich
Und
finde, wir haben gerade schön gezeigt, wie schwierig es am Ende ist, wenn man über Einzelfälle entscheiden muss oder über so Sachen wie die angeblich einfache Frage, sind Bundesligaspiele okay oder sind nicht okay, wie viele Argumente es gibt und wie schwierig es ist, da einen Weg zu
ja.
finden, wo am Ende alle auch sagen, ja, das macht Sinn, deswegen ist das die richtige
Ja,
Entscheidung.
genau.
Also,
Und
ne, es ist
voll. Und gerade bei so emotionalen Themen, und das ist ja Fußball
und
einfach,
Bundesliga ist
Bundesliga,
emotional.
hallo, ist ein
Total.
Ding, da muss
Ja.
man halt sagen, da hängt halt auch was dran. Und wenn ich mir dann vorstelle, es geht um Schulöffnungen oder nicht, was da emotional dran hängt, weil da halt auch
Ja.
sozusagen dein tägliches Lebensplanung da dran hängt, wie emotional das dann wird.
Ja, das sieht man auch. Also
Genau,
in
ist
den
das halt
Debatten, ja.
einfach, genau, und das ist halt wirklich so ein Punkt, da muss man halt auch einfach die Debatten führen, die tun weh und die sind manchmal wirklich krass und emotional und da hat jeder eine Meinung und eine Haltung zu. Und das sind halt die Schwierigkeiten unserer Zeit und wahrscheinlich auch die gerade die Herausforderungen. Jetzt hat nämlich eben auch nochmal jemand gefragt, naja, warum werden die Einschränkungen morgen die oder ich sag mal, die Beschlüsse, wir wissen ja noch nicht, was da morgen beschlossen wird, nicht im Bundestag debattiert. Ich meine, das haben wir ja auch schon ein, zweimal diskutiert. Es ist so, dass
Genau.
der Deutsche Bundestag ganz klar Regeln festgelegt hat für das, was beschlossen werden kann und
Ja.
nicht, wie lange Einschränkungen im Zweifel bei hohen Inzidenzwerten beschlossen werden können. Darüber diskutieren wir immer regelmäßig. Dieses Gesetz haben wir lange und breit diskutiert. Und wir zum Beispiel machen auch noch mal eine Fraktionssitzung, um auch noch mal über die Beschlüsse zu reden. Also ich sag mal, das Parlament ist da ganz eng dran, aber am Ende muss es in den Ländern umgesetzt werden. Und deswegen ist wahrscheinlich der Weg, so wie es läuft, jetzt schon auch irgendwo der richtige, auch wenn es natürlich vielleicht noch besser laufen könnte und es noch eine größere Beteiligung von noch mehr politischen Entscheidern geben könnte. So.
Ja, das stimmt. Also, wobei ich auch sagen muss, angenommen, man würde jetzt so weitgehende Dinge wie eine Ausgangssperre beschließen wollen, dann würde ich die Frage vielleicht auch nochmal anders sehen, je nachdem, wie tief der Grundrechtseinschnitt ist, ob man das nicht
Ja.
durch das Parlament. Aber das ist dahingestellt, lass
Und
uns mal abwarten, was morgen passiert.
genau, und aber ich bin super froh, dass du sagst, weil genauso steht in diesem Gesetz. Also es gibt dort auch Abstufungen sozusagen,
Ja.
beziehungsweise Hochstufungen von Einschränkungen, die halt gemacht werden können. Und es ist natürlich was ganz anderes, ob du darüber diskutierst, ob jemand eine Alltagsmaske tragen muss, wenn er ins Edeka einkaufen geht, oder ob man Ausgangsbeschränkungen beschließt, ne?
Genau.
Also
Das ist auch so. Das ist eine andere
da
Wertigkeit von
gibt's genau,
Eingriffen.
genau.
Ja.
Und deswegen, und genau so steht das in dem berühmten Infektionsschutzgesetz, was uns wochenlang sehr krass beschäftigt hat, wir hier auch schon besprochen haben. Und das ist auch genau richtig so, dass es so gemacht wird, ja.
Das
Da
stimmt.
schreiben mehrere Leute Hallo. Wir sagen einfach Hallo zurück, ne?
Hi in die Runde, schön, dass ihr alle da seid. Ja, letzte Woche hatten wir ja mit einem ziemlich ja, ärgerlichen Thema unseren Podcast beendet, nämlich mit der Auszahlung der Novemberhilfen. Und jetzt habe ich im Nachgang gesehen, dass du auf Twitter kritisiert hast, dass da am Montag immer noch ein technischer Fehler vorgelegen hat und dass es ja eigentlich hätte längst passieren müssen. Jetzt frage ich dich aber, Fine, wenn dir das ernst ist, warum hast du dich dann nicht als Wirtschaftsministerin angeboten? Kann es ernst gemeint sein von dir, wenn du nicht einfach ja
Nee,
sagst, du machst es?
das ist es nämlich so. Die reden immer nur und übernehmen daher keine Verantwortung. Nicht so wie der Herr Merz. Großes politisches
Ja.
Vorbild von mir, kann ich jetzt mal hier offen sagen. Nee,
Ja,
klar,
letzte Woche haben wir
stimmt.
ja
Du hast
vertröstet zum
absolut recht.
Parteitag.
Wenn wir ein bisschen früher aufhören würden, dann würde ich jetzt gerade auch noch einen Tweet absetzen und das mal so schnell noch kurz anbieten.
Aber dann müsstest du
Weil,
nochmal mit dem Büro umziehen. Ich glaube, den Stress, so, das
nee,
kannst du
kein
gerade
Bock
nicht
mehr.
machen. Nee. Aber auch nur daran scheitert's.
Ja, nee, aber das
Alles
ist schon,
andere.
also finde ich auch natürlich spannend. Ne? Ich meine, wir sind beide Parteipolitikerinnen und wissen, was, also. Und wissen sozusagen um das Verhältnis Partei zu Regierung. Und dann finde ich es total spannend, wenn jemand wie Friedrich Merz sagt, nö, Parteipräsidium, lass mal, so, oh,
Ist auch nicht
nee,
so
keine Zeit.
cool,
Aber du, das mit dem Wirtschaftsminister,
ne?
das würde ich machen. Also das ist schon, auch eine spannende Sicht auf die Dinge, finde ich.
Also ich fand das schon echt
So.
so wahnsinnig anmaßend. Also es ist ja nicht so, als hätte Peter Altmaier gesagt, er macht das Amt frei und sucht irgendwie Germany's Next Wirtschaftsminister-mäßig eine Nachfolge, sondern es war ja einfach tatsächlich aus sich heraus und da diese übertriebene, egozentrische Art, krass.
Aber anmaßend ist wirklich auch sozusagen wirklich das perfekte Wort für Friedrich Merz auf diesem kompletten Parteitag. Also auch einfach diese, ne, ich kann ja kein Sexist sein, weil ich habe ja eine Frau und eine zwei Töchter, den Nummer, ne, so. Dann halt diese Nummer wie, ich kandidiere nicht fürs Präsidium, weil dann hätte ich ja einer Frau den Platz weggenommen. Und dann die Nummer zu sagen, Leute, aber Wirtschaftsminister wäre schon das Richtige für mich, ist schon, also diese drei Stufen, da muss man halt drauf kommen. Und das zeigt aber, also die Persönlichkeitsstruktur von jemandem, der zum Glück momentan einfach kein Spitzenpolitiker in Deutschland ist, weil ich glaube, das wäre für uns alle nicht so cool, tatsächlich.
Ja, Friedrich Merz ist einfach null mit der Zeit gegangen. Der hängt einfach in den 50ern oder so von seinem Weltbild. Also ich finde allein, dass man denkt, man wäre ein Feminist oder man wäre nicht sexistisch, weil man eine Frau hat, was immer für ein Argument hat, ist ja eigentlich so gut wie niemand mehr Sexist in dem Land. Also dann wäre das ganze
Nee,
Problem
dann kann man,
sozusagen beseitigt.
nee,
Das
dann,
gibt's doch
also, ne,
nicht.
das ist ja dieser Klassiker von wegen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, weil ich kenne ja einen.
Stimmt.
Das ist ähnlich so, weißt
Genau,
du,
ja.
also
Schon mal mit einem geredet.
genau so. Oder mein Arbeitskollege ist ja ein, also das ist ja dieselbe Struktur. Und ich muss auch sagen, keine Ahnung, Robert Habeck hat es gestern auch nochmal in so einem Nebensatz gesagt, das war echt eine schwache Rede von Friedrich Merz. Ich weiß nicht,
Wo
ob du sie
ist der
dir
große
angeguckt hast.
Rhetoriker? Ja. Nur halber, wir hatten
So,
Juso-Klausurtagung und das war das
ah,
politisch
okay.
wichtigere Event.
Klar. Nee, und das fand ich auch echt, also so, ich bewerte Reden immer eher nach sozusagen den Emotionen, die sie bei mir auswecken. Ich bin da nicht die große Analytikerin, naja, ne, nach rhetorischen Figuren und so. Und da muss ich sagen, das hat bei mir echt, also er hat so stocksteif gewirkt und so, ja, da kam nichts rüber und dann hat er sich echt ein paar Ausfälle geleistet und tatsächlich glaube ich, dass ihm das auch noch mal ein paar Stimmen gekostet hat. Ähnlich, das hat er damals schon mal gehabt, wo er gegen Kramp-Karrenbauer angetreten ist. Und ja, echt, also war zum Beispiel ohne Handy, war trotzdem möglich, auf Phoenix diesen Parteitag zu folgen. Und das fand ich mega spannend, also wie die das gemacht haben. Ja. Und
Und wieder
jetzt müssen wir mal.
verrätst du
Ja,
uns noch, wen du
alles.
gewählt hättest? Angenommen, du wärst in der misslichen Lage, CDU-Mitglied zu sein und säst auf dem Parteitag und hättest die Verantwortung, kannst du das
Ja,
abschätzen, wen du
aber
gewählt hättest?
tatsächlich, weil er am progressivsten aufgetreten ist, also einen klaren, also ich sag mal, in dem konservativen Spektrum einen progressiven Pfad vertreten hat, Norbert Röttgen. Und ich kann mir vorstellen, keine Ahnung aus welchen Gründen, aber wenn ich CDU-Mitglied wäre, dann würde ich natürlich wahrscheinlich auch innerhalb der CDU dann eher diesem progressiven Teil angehören, der sich wirklich wünscht, dass es eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen gibt, der sich wirklich wünscht, dass man auch neue Wählerschichten anspricht, dass man natürlich, also er hat natürlich auch immer wieder mit diesem Ding gespielt, wir sind halt, wir haben unsere Werte, aber wir müssen irgendwie die in unsere neue Zeit übersetzen. Und also das wäre mir also vom Auftritt, vom Habitus inhaltlich wahrscheinlich noch am nächsten gewesen. Und bei dir?
Ja, wäre auch so gewesen. Tatsächlich. Ich finde, das war das geringste Übel und das geringere Übel, beziehungsweise und die wenigsten verbalen Ausfälle. Außerdem finde ich, dass er auch mit seinen ganzen Einstellungen zur USA ganz gute Argumentationen und Ansichten in den letzten Wochen hatte. Ich glaube, das hat ihm auch innerparteilich nochmal weitergeholfen gehabt. Und deswegen hätte ich auch Norbert Röttgen gewählt. War dann auch tatsächlich darüber überrascht, dass er so deutlich bei der ersten Runde schon ausgesiegt wurde.
Ah, okay.
Ich dachte tatsächlich persönlich, dass es ein bisschen knapper wird.
Ja, also ich glaube, mich hat nicht so überrascht. Mich hat ein bisschen überrascht, dass Friedrich Merz im ersten Wahlgang vor Armin Laschet war, da war ich so richtig
das
so,
dachte wow. ich schon.
Ja. Mhm. Ja? Ja, wirklich spannend, siehst du, weil das hätte ich nicht gedacht. Und bei dieser, bei Norbert Röttgen habe ich stark erwartet, dass das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Umfragen und einfach dadurch, dass er so, naja, so medial krass wahrnehmbar ist. Du konntest ja morgens gar nicht mehr Deutschlandfunk anschalten, ohne dass er auch am Start war und was gesagt hat. Dass das natürlich auch ihm in den Umfragen gut getan hat. Aber am Ende, und das ist in jeder Partei so, sind Delegierte ja auch immer auch ein bisschen so sozusagen die Funktionärsebene einer Partei. Und dann entscheidet man ja auch ein bisschen, also werden Entscheidungen vielleicht auch nochmal eher so getroffen. Genau, aus einer anderen Perspektive sozusagen. Genau, ja. Von daher, ja.
Pine, wir sind halt ein bisschen langsam. Ich habe erst 3 meiner 5 Fragen gestellt. Für alle, die neu dabei sind, heute bin ich dran, darf 5 spannende Fragen an Josephine Ortlieb stellen. Und meine 4. Frage, Pine, musst du jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller beantworten. Wenn du eine Schauspielrolle haben könntest, welche wäre das? Also gerne auch aus einem Film, zum Beispiel aus einem Film oder aus einer Serie, die existiert, was eine Rolle für dich wäre, die sehr attraktiv wäre. Die du spannend fändest.
Nach dem Shakira-Debakel letzte Woche.
Stimmt. Oh, jetzt überlegst du, ob du irgendwas...
Suche ich mir jetzt was total...
Irgendwas Elitäres, ne?
Seriöses aus. Aber boah, es gibt halt so, ich finde, es gibt so ein paar Serien mit wirklich, wirklich coolen Frauen. Das sind halt auch alles so immer auf ihre Art und Weise spezielle Frauen. Aber zum Beispiel liebe ich sehr Modern Family.
Oh, das liebe ich auch.
Und so witzig. Genau, und die, ich glaube, ich bin mit Namen, Claire heißt sie, glaube ich. Dunphy, die Frau von Phil Dunphy, die finde ich halt mega cool. Und ich meine, die hat auch ein paar Kinder und ist halt trotzdem irgendwie dann, ja, auch manchmal
kandidiert
ist
sie ja politisch
aktiv und kandidiert. Ne, und ist dann aber irgendwie auch in ihrer Rolle als Managerin oder dieses, wie heißt sie? Dieser Schrankfirma
haben ja, genau. So.
Also die gefällt mir halt auch gut und es ist halt auch so eine geile Leichtigkeit, durchs Leben zu gehen, aber trotzdem irgendwie ernsthaft Dinge voranzutreiben. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen wäre das so eine Rolle, auf die ich echt Bock habe, wo ich mir vorstellen könnte, so jeden Morgen dahin zu gehen, zu sagen, so ja, Leute, wann geht's los? Ja,
ja, cool, dass dir das gerade halt so spontan eingefallen ist, Fina.
Ja, ne?
Krass, das stimmt. Als, wenn du sagst, als Shakira. Das ist eine coole Rolle. Ja. Ich fand Shakira super.
Ja, come on, du hast mich voll gehatet deswegen.
Nee, weil ich habe halt darüber nachgedacht, weil diese Woche ja Max-Ophüls-Festival ist in Saarbrücken. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir schon mal zusammen im Kino waren. Ich glaube, das ist tatsächlich echt schon 3 Jahre oder so her, wo wir nach der Arbeit zusammen noch spontan gegangen sind. Und ich habe mir dieses Jahr noch gar keinen Filmpass oder irgendwas zugelegt und komme jetzt ein bisschen in Stress und muss da jetzt schauen, dass ich noch einen Film anschauen kann. Und so bin ich darauf gekommen, als ich heute daran gedacht habe, was du eigentlich für eine Schauspielrolle...
Welche Rolle?
Ja, und wärst du gut? Glaubst du, du wärst eine gute Schauspielerin?
Auf gar keinen Fall. Katastrophe.
Kannst du dir, also glaubst du, du kannst den Text nicht merken oder glaubst du, du kannst
genau,
den
ja.
authentisch
Nee, ich wäre auch, glaube ich, ich kann nicht, also ich glaube, ich wäre keine gute Schauspielerin. Mhm. Es wäre sozusagen, ich weiß nicht, ich hatte auch nie den Wunsch dann, also das wäre nie, war nie was, wo ich gedacht habe, so, da hätte ich Bock drauf. Das gibt es ja immer mal, so, dass man halt, keine Ahnung, in seiner Kindheit oder Jugend, wenn man da so überlegt, was für einen attraktiv ist, zu sagen, ah, das wäre doch mal ein Job für mich, das hatte ich nie überlegt. Und tatsächlich bin ich auch jemand, also ich habe auch manchmal sozusagen, bin ich so ein bisschen in meiner Traumwelt, das ist auf jeden Fall so, aber das zu spielen über einen längeren Zeitraum, das wäre für mich nichts. Und Text merken, ich glaube, da kann man sich so Methoden aneignen. Würdest du das können? Also so wirklich Text lernen?
Ich glaube, es kommt drauf an, wie lange du die Rolle spielst und wie du das verinnerlicht hast. Dann, glaube ich, kann man das schon, wenn man auch wirklich vor Augen hat, wie die Handlung aussehen soll, wenn man auch ein bisschen improvisieren darf, dann vielleicht. Aber an für sich weiß ich auch nicht, ob ich mir jetzt in so einer weiblichen Hauptrolle, wo wirklich auch super viel gesprochen wird, das alles merken könnte. Ich glaube, da müsste man mit mir weil ich auch immer unzufrieden bin, 100 Mal neu anfangen. Also ich würde relativ schnell entlassen werden.
Ja,
das, so, ach, hoppale, mache mach schnell nochmal. Und dann wäre ich schnell weg.
Das, also das Einzige, was mich an Schauspielern sehr, sehr beeindruckt, also wie du jetzt gerade sagst, ne, dass die sozusagen, dass man so eitel ist mit sich selbst. Ich habe immer den Eindruck, Schauspieler sind nicht eitel, sondern die sind halt, also die müssen genau wissen, wie sie wann wirken und wie sie schauen müssen, um so und so zu wirken. Und da darf es dann halt nicht drum gehen, sieht man in dem Moment gut aus
nach
irgendwelchen Standards, sondern du musst so aussehen, dass die Leute dir das abkaufen.
Ja. Die und Emotionen bringen halt.
Also das beeindruckt mich bei Schauspielern und mich beeindruckt bei Schauspielern, wie die mit ihrem Körper umgehen können. Also ich glaube, es ist auch eine unglaubliche körperliche Arbeit, die da geleistet werden. Dann können Schauspieler ja oft auch gut, also sie müssen mit ihrer Stimme gut umgehen können, die können ja auch oft gut singen und sozusagen, also sie sind ja wirklich, ne, die ist ja von
Allrounder.
Jeder Teil ihres Körpers ist ja ausgebildet dafür. Und das finde ich super beeindruckend. Also man denkt so, okay, man guckt einen Film und denkt so, ja gut, der sagt jetzt, hey, bleiben Sie stehen, die Gangster und so, ja.
Das genau ist so.
Ja nicht irgendwie. Ja. Daran merkt man, wie groß meine Talente wären.
Also hier, das war sehr authentisch gespielt.
Ja, ne? Voll. Aber wir haben gerade eine Empfehlung gekriegt, Trübe Wolken.
Den kenn ich gar nicht.
Den habe ich auch gesehen, der läuft, glaube ich, im Wettbewerb. Also ich habe ihn nicht geschaut, sondern ich habe, als ich mir da gestern ein bisschen mich mit beschäftigt habe, aber die Wahrheit ist, dass ich weiß nicht, gut, vielleicht am Wochenende, dass ich mir da noch ein paar Filme reinziehe. Aber man muss ja mal ehrlich sagen, dass dieses Online-Format, das ist geil, die haben das super gut gemacht,
das ist
super
mega
ansprechend alles.
Ja.
Aber ich habe mir sonst in den Jahren immer dann halt auch einfach die Zeit genommen, dann ins Kino zu gehen und gesagt, sorry, ich kann am Dienstagabend um 19.30 Uhr nicht irgendwie an irgendwas teilnehmen im politischen Raum, weil ich gehe ins Kino. Und jetzt ist halt die Entscheidung nicht da und dann macht man das halt. Ne? Und dann, also das ist halt einfach genau der Punkt, der für mich so schwierig ist dieses Jahr, wenn du sagst, du hast ja noch keine Karten gekauft, geht mir ähnlich. Und irgendwie hatte ich auch mal ein bisschen Lust noch dann.
Also ich glaube, ich werde es machen. Und jetzt, wo Jacqueline uns noch empfohlen hat, welcher Film, glaube ich, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Und ich finde es auch so witzig, dass du gesiezt hast. Hey, bleiben Sie stehen. Das ist so förmlich. Ich stehe immer auf der Straße. Oh, Sie Gangster.
Ja, wie gesagt, ich wäre eine super gute Schauspielerin.
Ja, schön. Fine, dann wären wir schon bei der letzten Frage.
Oh je.
Relativ ernstes Thema. Ja, ich habe jetzt heute nochmal gehört, 1% der deutschen Bevölkerung ist erst geimpft, bereits wäre, glaube ich, das falsche Wort gewesen. Und jetzt gibt es ja schon ein bisschen eine losgetretene Debatte rund um Impfprivilegien. Und ich will dich gar nicht über die Privilegien, wenn man es überhaupt so nennen kann, an sich befragen, sondern ist das der richtige Zeitpunkt, so eine Debatte zu führen?
Also erstens, ich sage nur, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ich sage nur zwei Sachen dazu. Erstens ist es sowieso total falsch, aus meiner Perspektive über Privilegien zu reden, weil die Leute einfach nur sozusagen, jetzt mal unabhängig davon, wer sie kriegt oder wer von wem wir da reden, wenn wir Lockerungen machen, dann geben wir den Leuten das zurück, was sie immer hatten. Und es geht, kriegt niemand ein Privileg, so aus meiner Perspektive.
Ganz richtig erkannt, ja.
Zweitens halte ich das für ein Riesenproblem. Wir hatten diese Debatte um diesen sogenannten Immunitätsausweis. Wir hatten eine Debatte um die Impfpflicht. Und wenn man jetzt damit anfängt, ist meiner Meinung nach genau das Wasser auf die Mühlen derjenigen, mit denen ich stundenlang telefoniert habe, um zu sagen, wir gucken, dass jeder, der geimpft werden will, geimpft werden kann. Und jeder, der es nicht will, nicht
muss
geimpft
nicht,
wird. Ja. Und dass wir sozusagen, dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die Zahlen runterzukriegen und dass wir dann sozusagen alle auch gemeinsam nochmal in ein Leben starten können, wo wir die Freiheiten haben. Und ich finde, das ist gerade der Moment, ne, drüber zu reden, was passiert, was ist ab dem Moment, wenn wir wieder öffnen können, wenn wir wieder lockern können und nicht zu sagen, wer kriegt denn dann, wer darf denn dann was, ja, so. Und ich habe nur einen spannenden Punkt, also man muss natürlich, klar, und das ist dann eine juristische Debatte, die muss man schon sehen in dieser Perspektive. Die Frage ist, wie lange man rechtlich für wen welche Sachen einschränken kann. Das müssen dann auch, glaube ich, das ist eine rechtspolitische Debatte, die muss geführt werden, ohne Frage. Aber doch nicht gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich kann dir nur zustimmen. Also ich glaube, die Debatte wäre eine andere, wenn wir sie im Mai oder Juni führen. Dann, wenn alle Leute, die geimpft werden wollen, einen Impftermin haben und man dann darüber nachdenkt, ob Kinos geöffnet werden und wie der Zugang dazu zum Beispiel ist. Wobei man dann ja auch nochmal dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das mittlerweile abschließend geklärt ist, ob geimpfte Leute trotzdem infektiös sein können. Also zum
Nee,
Beispiel
das wird,
die.
darf ich das kurz, also
Ja,
das wird
gerne, das wäre super.
das sagen die Experten, dass das vor Februar, Ende Februar auch keinerlei Aussage darüber getroffen werden kann.
Genau, und bis das auch nicht geklärt ist, ist auch einfach die Frage, wie sinnvoll ist das, geimpfte Leute irgendwo hinzubringen, wenn sie trotzdem diejenigen, die nicht geimpft sind oder geimpft werden wollen, manche können es ja auch nicht, das darf man ja auch nicht vergessen. Was ist mit denen, die darauf reagieren, die da hohe Risiken drüber haben? Genau, und solange, bis wir nicht an dem Punkt sind, wo wir erstens diese Gewissheit haben und zweitens, wo die Termine für alle, die geimpft werden wollen, vergeben werden können, finde ich, sollten wir noch nicht darüber diskutieren. So, das ist einfach meine Einstellung. Es gibt gerade genug Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Wir haben das gerade eben bei den Beschränkungen zum Beispiel gesehen. Da gibt es so viel Bedarf, darüber zu reden und da gute Lösungen zu finden. Und darauf sollten wir uns, glaube ich, fokussieren.
Ja, voll. Ja, tatsächlich stimmt das. Und also ich meine, klar, ne, diese Debatten drängen sich halt auf und die Leute sind interessiert daran und es ist einfach sehr, sehr viel zu besprechen.
So ist es.
Aber da muss man halt auch jetzt erstmal sagen, okay, lass uns mal abwarten, was diese Impfungen uns zeigen, inwiefern die Menschen den Virus weitertragen können oder eben auch nicht. Da muss man ja auch darüber reden. Ich meine, ne, wenn ich mir vorstelle, tatsächlich, also immer nur sozusagen aus dieser ganz persönlichen Perspektive, könnte ich mir nicht vorstellen, dass meine Mutter sagt, naja, ich öffne mein Restaurant unter der Bedingung, dass die Menschen, die hier reinkommen, geimpft sind. Also das ist ja auch nochmal eine Frage, tust du das dann in dem Moment oder wartest du einfach mit dieser Öffnung, bis die Zahlen so weit unten sind, dass man unter Abstandsregelungen
Wie
und
auch im Sommer zum Beispiel,
wie
genau.
auch im Sommer nochmal essen gehen kann. Also das ist ja
Ja.
wirklich sowas, ne? Was ist dann, was wollen wir dann als Gesellschaft? Und das ist für
Ja.
mich eigentlich sehr klar, nicht für alle, aber deswegen muss man darüber diskutieren.
Sehr gut, Fina. Genau so ist es. Kann ich mich dir nur anschließen.
On point, oder? Kann
On
man gar
point,
nicht
das war
anders
du eine
sagen.
Punktlandung 1A. Und für alle, die jetzt
Sehr
noch Bock
schön.
haben, auf eine offene Debatte, vielleicht auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, join us on Clubhouse.
Ja, wir testen es mal und
Mal
wenn wir
gucken.
allein in diesem Raum bleiben, auch
Wir haben
okay.
genug so Quatsche. Genau.
Ja, genau.
Dann vielen Dank an alle, die heute
Also
dabei
gut,
waren.
bis gleich da drüben und
Genau.
ja, vielen Dank
Bis
und
dann.
schönen Abend noch.
Ciao,
Ciao.
ciao. Ciao, ciao.